Manchmal fühlt sich das christliche Leben wie ein nicht enden wollender Prüfungsweg an, äußere Anfeindung, innere Kämpfe und das bedrängende Gefühl, dass Gott etwas mit uns vorhat, das wir nicht ganz verstehen. Petrus schreibt in eine Situation heftiger Verfolgung hinein und deutet dieses Leiden nicht als Zufall, sondern als Teil der gerechten und zugleich liebevollen Regierung Gottes. Wer seine Worte ernst nimmt, gewinnt eine andere Sicht auf Gericht, auf das eigene Ringen und auf die treue Bewahrung der eigenen Seele. Gottes züchtigendes Gericht beginnt im Haus Gottes. Wenn Petrus schreibt, denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, öffnet er den Blick in den inneren Hof von Gottes Regierungsverwaltung. Er beschreibt Gott nicht zuerst als Ankläger der Welt, sondern als Herrn im eigenen Haus. Das Haus Gottes ist nicht ein steinernes Gebäude, sondern das aus lebendigen Steinen aufgebaute geistliche Haus, in dem Christus wohnt, werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut. Wer so in das Haus hineingenommen ist, steht zugleich in einer besonderen Nähe und Verantwortung. Gottes Gericht beginnt hier, weil hier seine Gegenwart wohnt und seine Heiligkeit ernst genommen werden muss. Wo er sich niederlässt, duldet er nicht dauerhaft Unklarheit, Doppelspiel und verborgene Bindungen, sein Gericht ist das Licht, das in die eigenen Räume fällt. Die Leiden, die sie in der feurigen Verfolgung durchmachen, gebraucht er als Mittel, um sie zu richten, damit sie gezüchtigt, gereinigt und von den Ungläubigen abgesondert werden und nicht dasselbe Schicksal wie diese haben. Ein solches züchtigendes Gericht beginnt beim Haus Gottes. Das griechische Wort, das in Vers 17 mit Haus wiedergegeben wird, bedeutet auch Haushalt. Hier bezieht sich das Haus oder der Haushalt auf die Gemeinde, die aus den Gläubigen besteht. Von diesem Haus aus, als seinem eigenen Haus, beginnt Gott seine Regierungsverwaltung, indem er durch sein züchtigendes Gericht über seine eigenen Kinder handelt, damit er in seinem universalen Königreich eine feste Grundlage habe, um diejenigen zu richten, die seinem Evangelium ungehorsam sind und gegen seine Regierung rebellieren. Dieses Gericht ist jedoch kein Schatten der Verdammnis, sondern Ausdruck väterlicher Zucht. Hebräer 3 macht deutlich, dass Christus treu als Sohn über sein Haus ist und das dessen Haus wir sind. Wenn der Sohn über seinem Haus wacht, dann richtet er nicht, um zu vernichten, sondern um zu reinigen, zu ordnen, zu schützen. Die Leiden, von denen 1 Petrus 4 spricht, sind in dieser Perspektive Werkzeuge einer züchtigenden Liebe. Sie trennen die Glaubenden von der Welt, sie lösen heimliche Allianzen, sie prüfen Motive. So entsteht ein innerer Raum, in dem Gottes Gnade und seine Heiligkeit nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern einander durchdringen. Gnade bedeutet dann nicht Nachsicht um jeden Preis, sondern die Geduld, uns unter seinem prüfenden Blick zu verändern. Dass Gott vom Haus Gottes aus mit seinem Gericht beginnt, hat auch eine öffentliche Seite. Die Gemeinde ist der sichtbare Haushalt Gottes innerhalb der Völker, ein Vorgeschmack seines kommenden Königreichs. Darum schafft Gott in seinem Haus den moralischen und geistlichen Boden, auf dem sein universales Gericht einst unangefochten dastehen wird. Wenn er seine Kinder züchtigt, macht er sichtbar, dass sie ein anderes Ende haben als jene, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen. Leid im Christenleben ist damit nicht ein Zeichen, dass Gott uns verworfen hätte, sondern oft gerade das Gegenteil, er nimmt uns ernst genug, uns nicht sich selbst zu überlassen. Er bereitet uns zu, damit wir für sein Reich tauglich werden und nicht wie alle anderen untergehen. Wer diese Sicht annimmt, wird in seinen eigenen Leiden nicht nur eine Kette unglücklicher Umstände erkennen, sondern die sorgfältige Hand eines Vaters, der erzieht. Es nimmt dem Schmerz nicht seine Schärfe, wenn ein Christ krank wird, missverstanden wird, Nachteile trägt oder unter Druck gerät. Aber inmitten des Feuers wächst die Gewissheit, ich bin in Gottes Haus, nicht im Niemandsland. Er ordnet auch das, was mir entgleitet. Aus dieser Gewissheit entsteht ein stiller Mut. Der Blick richtet sich weniger auf die Frage, warum etwas geschieht, und mehr auf die Frage, wohin Gott mich mit diesen Wegen führen will. In diesem Licht können selbst schwere Phasen zu Stationen werden, an denen der Glaube geklärt, die Liebe vertieft und die Hoffnung auf sein Reich fester wird. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht vom Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst von uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Werdet auch ihr als lebendige Steine als ein geistliches Haus zu einer heiligen Priesterschaft aufgebaut, um geistliche Opfer darzubringen, Gott wohl annehmbar durch Jesus Christus. Leid, das im Rahmen von Gottes Haus steht, darf als Zeichen seiner ernsthaften Zuwendung verstanden werden. Er reinigt, wo er liebt, und er erzieht, wo er als Vater anerkannt ist. In dieser Haltung wird der Alltag mit seinen Spannungen und Schmerzen zu einem Ort, an dem Gottes heilige Nähe spürbar bleibt und die eigene Geschichte in das größere Geschehen seines Reiches hineingenommen wird. Die ernste Warnung, ungehorsam gegenüber dem Evangelium. Wenn Petrus von denen spricht, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen, meint er mehr als allgemeine Gleichgültigkeit. Er hat die ungläubigen Juden seiner Zeit im Blick, die in der Geschichte Gottes weit vorangeschritten waren. Sie kannten das Gesetz, den Opferdienst, die Ordnungen des alten Bundes. Sie hatten die Propheten gehört und die Verheißungen gelernt. Und doch, als Gott seine Haushaltung wandelte und mit Johannes dem Täufer und mit Jesus Christus selbst das Evangelium des Königreichs der Himmel aufleuchten ließ, verweigerten viele gerade diesem Evangelium den Gehorsam. Sie hielten am Alten fest, obwohl Gott das Neue sichtbar werden ließ. In Vers 17 hat das Wort Ungehorsam eine besondere, spezifische Bedeutung. Viele Christen erkennen das jedoch nicht. Hier in 4 Stunden und 17 Minuten wird Ungehorsam vor allem in Bezug auf die ungläubigen Juden gebraucht, nicht auf die ungläubigen Heiden. Als Gottes Volk hatten die Juden das mosaische Gesetz sowie die Verordnungen und Rituale des Alten Testaments empfangen. Als dieser Brief geschrieben wurde, hatte sich jedoch die Haushaltung geändert. Das Alte Testament war die alte Haushaltung, und das Neue Testament ist die neue Haushaltung Gottes. Johannes der Täufer steht an dieser Wende wie ein Wegweiser. Über ihn heißt es: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Hier verschiebt sich der Schwerpunkt vom äußeren Ritual zur inneren Wirklichkeit, vom Wasser zur Taufe mit Heiligem Geist und Feuer, von der Vorbereitung zur Ankunft des Königs. Wer diesem Evangelium nicht gehorcht, verpasst nicht bloß einen neuen Abschnitt religiöser Geschichte, sondern stellt sich gegen Gottes gegenwärtige Zuwendung. Ungehorsam gegenüber dem Evangelium ist deshalb so ernst, weil Gott sich gerade darin in seiner rettenden Gegenwart mitteilt. Wer diese Tür zuschlägt, verschließt sich dem, was Gott heute spricht. In dieser Perspektive wird auch die Schärfe von Petrus' Worten verständlich. Er stellt die Frage: Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Wenn Gott schon mit den Seinen so sorgfältig und ernsthaft umgeht, dass ihr Weg durch Läuterung, Prüfungen und Feuerproben führt, wie viel schwerer wird das Gericht für jene sein, die das Evangelium bewusst verwerfen? Das züchtigende Gericht an den Gläubigen ist begrenzt, heilend, auf Reinigung und Rettung ausgerichtet. Das Gericht über den beharrlichen Ungehorsam ist endgültig, weil es die freiwillige Trennung von Gottes gegenwärtigem Ruf besiegelt. Die Geschichte Israels macht sichtbar, dass Privileg nicht automatisch Sicherheit bedeutet. Gerade dort, wo viel Licht war, wurde die Ablehnung dieses Lichtes besonders ernst. Dasselbe gilt auch für alle, die unter dem Klang des Evangeliums leben, die Nähe des Wortes, die Vertrautheit mit biblischen Wahrheiten und geistlichen Angeboten macht den Menschen nicht automatisch innerlich weich, sie kann ihn auch abstumpfen, wenn die Antwort des Herzens ausbleibt. Zugleich liegt darin eine Chance: Wer erkennt, dass Gottes neue Haushaltung in Christus seine eigentliche Zuflucht ist, muss nicht an Vergangenem hängen bleiben. Die Tür des Evangeliums steht offen, und jeder Schritt des Hörens, Vertrauens und Gehorsams trägt die Verheißung in sich, dass Gottes Gericht nicht mehr drohend am Horizont steht, sondern als väterliche Zucht im eigenen Haus erfahren wird. Aus dieser Spannung wächst eine stille Dringlichkeit, die Gegenwart des Evangeliums nicht als beiläufig zu behandeln, sondern als kostbare Stunde der Gnade. Und wenn der Gerechte mit Not errettet wird, wo wird der Gottlose und Sünder erscheinen? Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ungehorsam gegenüber dem Evangelium zeigt sich nicht nur in offenem Widerstand, sondern auch in einem dauernden Ausweichen vor dem, was Gott jetzt spricht. Wer die Ernsthaftigkeit von Petrus' Worten wahrnimmt, entdeckt darin zugleich eine Einladung: Gottes gegenwärtiger Ruf in Christus ist der Ort, an dem Gericht sich in Rettung verwandelt und Geschichte unter seiner Hand einen neuen Anfang findet. Gerettet mit Schwierigkeit, Leiden, Bewahrung und die treue Fürsorge des Schöpfers. Die Aussage, dass der Gerechte mit Not errettet wird, kann auf den ersten Blick verunsichern. Sie bedeutet jedoch nicht, dass das Erlösungswerk Christi unsicher oder unvollständig wäre. Petrus spricht nicht über die Rechtfertigung des Sünders durch das Blut Jesu, sondern über den Weg, auf dem Gott den bereits gerechtfertigten Menschen durch die Zeit führt. Die Rettung mit Schwierigkeit meint, dass Gott seine Kinder durch Druck, Widerstand und Leiden hindurch bewahrt vor einer kommenden Zerstörung, die über die Welt kommen wird. Das züchtigende Gericht, das die Glaubenden jetzt trifft, ist ein Mittel der Läuterung und zugleich ein Schutzraum vor dem Gericht, das einmal die Gottlosigkeit insgesamt treffen wird. In Vers 18 bedeutet gerettet nicht, von der ewigen Verdammnis durch den Tod des Herrn gerettet zu werden, sondern von der kommenden Zerstörung durch die Prüfungen der Verfolgung als züchtigendes Gericht Gottes. Der Gläubige, der von Gott durch die Leiden der Verfolgung gezüchtigt worden ist, um sein Leben zu reinigen, wird durch die Mühsal der Verfolgung vor der Zerstörung durch den Zorn Gottes über die Welt gerettet, besonders über die ungläubigen Juden, wobei die kommende Zerstörung Jerusalems im Blick ist. Dabei ist entscheidend, dass Petrus den Blick zum Ende seines Gedankengangs auf Gott als Schöpfer richtet. So sollen nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutestun anbefehlen. Es ist bemerkenswert, dass er hier nicht von Gott als Erlöser oder Vater spricht, sondern gerade als Schöpfer. Der, der die alte Schöpfung hervorgerufen hat, der jeden Faden unseres Lebens kennt, wird als treu bezeichnet. Körper und äußere Umstände können im Feuer der Verfolgung erschüttert, ja zerstört werden, die Seele aber ist bei ihm aufgehoben. In seinen Händen wird das, was äußerlich verloren geht, nicht zum Untergang der inneren Existenz, sondern zum Weg in eine tiefere Geborgenheit. Aus dieser Sicht wird verständlich, warum Petrus das Leiden nach dem Willen Gottes unmittelbar mit Gutes tun verbindet. Wer seine Seele einem treuen Schöpfer anbefiehlt, verschließt sich nicht, sondern bleibt offen, handelnd, liebend. Das Vertrauen in Gottes Treue führt nicht in Resignation, sondern in eine stille Beharrlichkeit im Guten, auch dort, wo das Böse offensichtlich zu triumphieren scheint. Der Glaube an den treuen Schöpfer hält daran fest, dass nichts, was aus der Liebe getan wird, verloren ist, selbst wenn es von Menschen nicht gesehen oder sogar mit Leid beantwortet wird. In Römer 5 heißt es, darum, nachdem wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Dieser Friede ist der Hintergrund, vor dem die schweren Wege des Lebens anders erscheinen. Wer weiß, dass er zu Gott hin Frieden hat, wird nicht bei jeder Erschütterung neugierig die Frage stellen, ob Gott ihn nun doch abweist. Stattdessen wächst eine stille Gewissheit, auch wenn ich durch Not gerettet werde, bleibt der Friede zu Gott hin bestehen. Gerade in der Spannung zwischen äußerer Unsicherheit und innerer Gewissheit gewinnt der Glaube Kontur. Leiden werden so nicht romantisiert, aber sie verlieren ihren zerstörerischen Stachel. Sie werden zu Wegen, auf denen der treue Schöpfer seine Treue erweist und die Seele lernt, sich ihm immer tiefer anzubefehlen. So sollen nun auch die, die nach dem Willen Gottes leiden, dem treuen Schöpfer ihre Seelen im Gutestun anbefehlen. Darum, nachdem wir aus Glauben gerechtfertigt worden sind, haben wir Frieden zu Gott hin durch unseren Herrn Jesus Christus. Gerettet mit Schwierigkeit zu werden heißt, Gottes Bewahrung vor allem darin zu erkennen, dass er die Seele durch alle Erschütterungen hindurch festhält. Wo Leiden nicht mehr als Gegenbeweis seiner Liebe verstanden werden, sondern als Orte, an denen seine Treue sich neu bewährt, kann Gelassenheit wachsen, eine Gelassenheit, die nicht passiv ist, sondern im Gutestun ausharrt, weil sie den Ausgang der eigenen Geschichte in der Hand des treuen Schöpfers weiß. Treuer Gott und Schöpfer, du kennst jedes Detail unseres Lebens und kein Leid ist dir verborgen. Wenn dein züchtigendes Gericht an deinem Haus sichtbar wird, lass uns nicht in Angst erstarren, sondern in der Gewissheit ruhen, dass deine Hand uns läutert und nicht verwirft. Stärke unser Vertrauen, dass du unsere Seele bewahrst, selbst wenn unser Körper angegriffen wird und dein Weg durch große Schwierigkeiten führt. Vertiefe in uns die Ehrfurcht vor deiner gerechten Regierung und zugleich die Freude an deiner treuen, liebevollen Fürsorge. Lass uns mitten im Leiden erfahren, dass du uns auf das Kommen deines Reiches vorbereitest und uns sicher durch jedes Gericht hindurchträgst. In Jesus Christus finden wir Halt, Hoffnung und Bewahrung, heute und bis zu deinem Tag. Amen.